So, wie krank muss die Welt sein, wenn Dolce & Gabbana ein Parfüm für Hunde rausbringt?
No.
Kann man so stehen lassen. So, die Folge heute wird heißen Promo, Schnaps und Missionierung. Anja weiß nicht, worüber wir reden werden.
Nee, tatsächlich gar nicht.
Und das
ist
auch gut so.
Hallo erstmal.
So, die Wochenbetrachtung von der Insel Usedom, nicht über die Insel Usedom. Falls ihr irgendwelche Nebengeräusche, Störgeräusche im Bassbereich wahrnehmt.
Höchstens wieder Konzert.
Das ist ein Konzert auf dem Heringsdorfer Sportplatz, was leider noch kein Ende gefunden hat.
Hat ja erst angefangen.
Das geht schon länger, glaube ich. Das ist ja egal. Jedenfalls hat Dolce & Gabbana ein Parfüm für Hunde rausgebracht.
Was macht man damit? Warum sprüht man
Hunde ein Parfüm, Schatz?
Ja, aber die sind ja eh schon so geruchssensibel. Da kann ich doch nicht noch Parfüm an meinen
Hund
sprühen.
Das ist die Frage, die durch die Welt ging diese Woche. Es ist einfach nur bescheuert. Davon kann man sich einigen. Da braucht man nicht lange drüber diskutieren. Das ist einfach nur bekloppt.
Ja.
Ich wollte das nur nicht hier in den Verlauf des Podcasts einordnen. Deswegen habe ich das gleich so als Startschuss gebracht. Außerdem also, kann ich mir sicher sein, wenn ich das als ersten Satz bringe, dass du den auch noch wach wahrnimmst. Frau Melzer gähnt nämlich schon wieder wie so ein Löwe hier neben mir.
Oh Gott, die Saison, ich sag's euch.
So, mein Telefon hat schon dunkel geschalten.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, Hunde lieben es, sich in irgendwelchen Mist zu wälzen, weil dieser komische Gestank dann das Parfum für sie ist. Und du sprühst dann irgendwie, was du für Parfum hältst, an den Hund, der arme Hund.
Das ist nicht du und nicht ich und das ist alles nur völlig bescheuert. Aber lass uns da einfach drüber hinweggehen und unsere Tausenden von Hörern doch einfach mal an der Stelle selber nachdenken, inwieweit man auch solche Unternehmungen weiter unterstützen muss. Aber ich habe dazu jetzt weiter nicht aufgefordert und nichts gesagt.
Tut mir leid, ich krieg keine Luft.
Na, gut. Fangen wir an mit dem Wein der Woche. Der Wein der Woche wird heute nach nichts riechen dann wahrscheinlich. Aber ganz zu Anfang möchten wir gleich festhalten.
Unser Wein ist heute gesponsert.
Unser Wein ist heute gesponsert, genau. Und zwar von unserer lieben Freundin Joanna, die diesen Wein als Urlaubsmitbringsel an uns überreicht hat.
Ja,
an dieser Stelle
extra bei mir an der Mühle besucht.
Genau, die hat Anja heute extra besucht. Wir freuen uns auch schon auf unseren gemeinsamen morgigen Abend. Aber das gehört jetzt nicht in den Podcast. Aber der Wein gehört in den Podcast.
Sie hat sich ins polnische Nachbarland begeben mit ihren Eltern und hat dort Urlaub gemacht. Nordöstlich von Krakau.
Genau. Oh, guck mal, wie schön ölig der Wein am Glasrand runterläuft. Ja. Ein ganz tolles Produkt. Und weil die Joanna nämlich weiß, dass wir den Weißwein mögen, hat sie uns einen Weißwein mitgebracht, der sich auszeichnet durch eine ganz wunderbare Farbe.
Ja.
Ein sehr dunkles Gelb. Und hier bin ich wahrscheinlich nicht zu weit weg, wenn ich sage, wenn man es jetzt aus unserem Hörensagen beschreiben möchte, dann ist es halt heute wirklich der Apfelsaft. Heute ist es der Apfelsaft.
Der ist sowas von kräftig orange-gelb. Also der hat einen richtig dollen Rotstich. Also das kann man fast wirklich als so ein, fast schon Rosé-Touch bezeichnen.
Wir steigen nochmal neu ein. Wir haben heute einen Weißwein aus Polen.
Ja, das haben wir noch nicht gesagt, ne?
Ne, genau. Dann jetzt wir nochmal, deswegen möchte wir haben heute einen
Weißwein.
Na doch,
Weißwein. Gesagt, der kommt nordöstlich aus Krakau.
Bei den ganzen Geometrie-Koryphäen, die hier zuhören. Wein kommt aus Polen, aus dem nordöstlich von Krakau, aus einem Weingut.
Und ein sehr kleines, also sie hat es mir heute erzählt, ne? Das ist so eine kleine Villa, die eine Pension halt auch haben und die diesen Weinberg dabei haben. Dieses Weingut gibt es wohl schon sehr, sehr lange, was wir jetzt gelesen haben, wohl schon 1700 irgendwas. Wir sind gespannt. Die haben wohl eine sehr limitierte Flaschenabfüllung, hatte sie gesagt gehabt. Sie hat uns jetzt einen sehr trockenen Wein mitgebracht. Wir müssen es leider so glauben, weil ich kann überhaupt kein Polnisch lesen und das auf dem Etikett ist leider von keinem Übersetzungsprogramm möglich, mir zu übersetzen. Wir haben aber rausgefunden, dass da Sauvignon Gris drin ist. Deswegen hat er diesen Rosé-Touch, diesen wirklich krassen Rosé-Touch. Das ist so eine Mutation des Sauvignon Blanc. Und er hat eine sehr, sehr rote Weinhaut schon fast. Also der hat eine wirklich sehr dunkle Weinhaut. Deswegen hat er diesen wunderschönen, also wirklich echt wunderschönen, orangigen, rötlichen Touch. Und Muscari, was eine Mischung aus gelben Muscatella und zweiter Weinrebe vergessen.
Das ist nicht schlimm, Schatz.
Ist so eine Kreuzung. Also der Muscari ist eine Kreuzung zwischen dem gelben Muscateller und der Weinrebe, die ich vergessen habe.
Und der anderen halt. Ich sage nochmal für alle diejenigen, die das mit dem Farbkreis nicht so haben, es sieht aus wie Apfelsaft, was ich hier im Glas habe. Ne? Frau Melzer,
Solaris.
Solaris heißt die andere. Also Muscateller gelb und Solaris. Frau Melzer möchte natürlich wieder versuchen, in ihrem hochprofessionellen Weindeutsch uns die Farbe zu erklären. Ich glaube einfach mit einer, tja, ich sag mal so, Kamille-Fencheltee ist auch so die Farbe, die man so. Aber ich würde jetzt sagen Apfelsaft, weil ich wollte schon immer mal Wein. Kräftiger Apfelsaftton. So, jetzt in die Nase. Da habe ich schon mal kurz vorgeschnüffelt.
Der hat auf jeden Fall. Der hat einen kräftigen Touch Säure schon.
No. Ich wollte jetzt noch zwei, drei evangelistische Sätze bringen, aber das spare ich mir heute.
Okay. Bin noch sehr unentschlossen.
Man muss dazu sagen, das Weingut hat sich Hilfe geholt aus dem Französischen, was ich gar nicht verstehen kann. Hätte man noch deutsche Winzer vernehmen können. Aber die hat sich Hilfe von zwei Weinexperten aus
Professor sowieso und Professor sowieso
aus Montpellier geholt.
Genau, aus Montpellier. Ja, ja, aus Montpellier.
Die waren wahrscheinlich froh, da mal rauszukommen und in die sicheren polnischen Gefilde zu kommen.
Ich glaube, das ist schon ein paar Jährchen her.
Das war damals nicht besser als
heute. Wir lasen jetzt 2015, glaube ich.
Da ist reifer Apfel.
Ja, also das ist tatsächlich.
Und irgendwas Süßliches. Irgend so was.
Also er hat nichts spritzig Junges an sich.
Nein.
Er hat auch nichts krass Obstiges an sich. Überhaupt gar nicht. Also ich würde ihn tatsächlich als einen sehr erwachsenen, ausgereiften Weißwein bezeichnen. Der hat wirklich eher so ein.
Aber starkes Zeug. Schon in der Nase. Ganz starkes Zeug.
Touch Rosine, ne?
Ja, ja, ganz stark. Ganz stark. Also ich muss sagen.
Eher nach Dörrobst. Eher Dörrobst, die Rosine, der überreife Apfel. Also bin ich ganz bei dir. Definitiv kein frisches, junges Obst.
Aber oder so. Ganz stark, muss ich sagen.
Und der, also ich weiß schon jetzt, dass der uns wahrscheinlich ein Ticken zu streng sein könnte. Von der Nase her. Wir sind mal gespannt. Der hat auch was Blumiges an sich.
Ja, blumig auf alle Fälle. Ja, der ist schon richtig, der hat schon richtig Bums.
Also auf jeden Fall haben wir hier ein Cuvée, ihr habt mit zugehört, ne? Also der Muscari und der Sauvignon Gris. So, haben wir also eine Cuvée. Naja, wir probieren mal, ne? Ich bin jetzt sehr gespannt.
Heute geht aber schnell hier.
Na, wir haben rausgefunden, dass wir sehr viel Dörrobst haben und jetzt versuchen wir mal gucken, wie der schmeckt.
So, Leute.
Polnischer Wein. Wir werden jetzt
polnischer Weißwein. In der Nase sehr schön. Villa Sichow.
Wir sind leider nicht ganz sicher, wie wir es aussprechen müssen. Okay, ja.
Interessant.
Hat für mich eine kleine Assoziation zu Pinot Grigio, aber keine negative. Ich bin ja kein großer Pinot Grigio-Fan. Aber der hat bei mir keine negative Assoziation dazu. Der ist wirklich sehr, sehr. Ist das, wie heißt diese eine alte Apfelsorte? Boskop oder so? Weißt du, welchen ich meine?
Ja, definitiv ein bisschen was von Boskop. Da bin ich ganz bei dir.
Krass, oder? So richtig, richtig doll. Also ist der Wahnsinn.
Wenn jemand schon mal versucht hat, halbreifen Boskop vom Baum zu essen, willkommen im Club. Habe ich auch schon versucht. Deswegen bin ich nicht mehr gewachsen. Deswegen bin ich so klein geblieben.
Okay.
Ja.
Ich finde ihn sehr gut. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Säure ist nicht zu überladen. Also der ist jetzt nicht zu säurelastig. Der hat wirklich, er hat einen kleinen Riesling-Tick. Ne, die Säure ist ein bisschen dominant, aber nicht unangenehm. Und passt sehr, sehr gut zu diesem apfeligen, obstigen Ton. Diese Rosine, dieses etwas ältere Obst, kommt aber definitiv noch durch. Also alles in allem finde ich eine echt Bombe. Ist mal was völlig anderes.
Wunderbar. Wo ich immer gesagt habe, was soll man die Äcker, die schon alle abgeackert sind, in Frankreich und Spanien beackern und Italien, wo uns doch im Osten so viel Neues erwartet. Überleg mal, hätte man doch nicht mit gerechnet, dass man...
Also sehr, sehr gut.
Also Polen war auf meiner Weinkarte jetzt nicht so präsent.
Bei Krakau hätte ich auch nie mitgedacht.
Ist ja interessant. Also wie gesagt, tollen Waldgin hatten wir schon. Aus Polen?
Ja, der war echt... Der ist
echt mega. Ja?
Den werden wir euch mal irgendwann mal vorstellen.
Aber zum Thema Gin kommen wir gleich noch. Ich habe da was vorbereitet.
Okay. Dieser blumige Ton, der verschwindet ein bisschen, aber nicht ganz. Das ist das, was mich an Pinot Grigio erinnert. Dieses etwas blumige hintenrum, das erinnert mich am spanischen Wein. Hast du jetzt an dir gerochen?
Blumig hintenrum.
Aber im Abgang hast du ganz lang diesen richtig, richtig delikaten so Dessertapfel, also den du zum Backen nimmst. Weißt du, wenn du den so gebacken
hast? Bratapfel?
Ja, ja. Wahrscheinlich wegen der Rosine. Also das harmoniert wirklich total klasse, weil du dieses Apfel-Rosinen-Aroma hast. Du hast recht. Das ist wirklich so ein Bratapfel-Aroma. Da fehlt jetzt der Zimt, aber du hast wirklich diese Kombination von der Rosine und dem Apfel. Erinnert mich tatsächlich an so einen Dessertapfel.
Wunderbar, Schatz.
Total geil.
Toll.
Unglaublich toller Wein. Wir werden uns dafür revanchieren müssen, dass sie einen so tollen Wein ausgesucht hat.
Respekt und Anerkennung.
Was haben wir dann heute noch auf der Liste?
Ja, wir vergehen gleich weiter mit Respekt und Anerkennung. Ich möchte ganz kurz zurückgreifen auf unser Gastronomieerlebnis vom letzten Samstag, Abend.
Mhm.
Wir tranken einen Negroni Bianco. Wir waren beide sehr begeistert.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, was wir letzten Samstag gemacht haben. Jetzt, wo du Negroni sagst, es fällt mir wieder ein.
Kann ich dir erzählen, wir waren bei Marian an der Bar, bei Marian und Robert. Und Marian kredenzte uns einen Negroni Bianco.
Der war toll.
Genau, der hat uns sehr gut gefallen. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. Negroni Bianco sollten wir vielleicht in unser Projekt 2025 mit aufnehmen.
Mhm.
Negroni Bianco.
Mhm.
Muss uns Marian bloß nochmal sagen, was er da zusammengerührt hat. Aber der war super. Der Jong und der Cocktail war sehr erfrischend, der Abend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ansonsten fiel mir zum Gastro-Thema ein, Wertschätzung von Mitarbeitern. Und wie oft sollte die Führungsetage Danke sagen? Das ist so eine Frage, weißt du, ich bin ja nie angestellt gewesen und habe auch nie Mitarbeiter gehabt in meinem Leben. Ne? Außer meinen geschätzten Hund, den ich nicht mehr habe. Ansonsten versuche ich allerdings, allen Kooperationspartnern, Geschäftspartnern und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, in irgendeiner Art und Weise so dankbar wie möglich gegenüberzutreten und dann auch deutlich zu machen.
Ja, ja. Ne?
Und da fiel mir dazu ein. Und reicht Speiseeis als Goodie?
Ich wollte gerade sagen, ist das hier der obligatorische Obstkorb, den sie dir dann immer gerne mal... Also der, ja, der ja wirklich überall inzwischen so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, ne? Also, ich bin jetzt seit 20 Jahren berufstätig und habe viele Betriebe kennenlernen dürfen und ehrlich gesagt kam da sehr wenig Wertschätzung mir entgegen. Nicht nur mir, also uns als Personal kam sehr wenig Wertschätzung entgegen in all den Jahren.
Das ist nämlich auffällig und deswegen würde ich jetzt hier gerne im Podcast den Aufruf starten. Sagt euch Danke, schätzt euch wert. Und
die Frage ist halt wie. Der Obstkorb ist es halt nicht.
Nein, darum geht es gar nicht. Ich glaube ganz einfach, manchmal hat man ja so eine, das ist manchmal schwierig, aber man hat ja manchmal so eine militärische Prägung hat man ja manchmal. Ne? Und
der Deutsche an sich, ja.
Der Deutsche an sich auch, aber so grundsätzlich. Und da, sag ich mal, hat es immer am besten funktioniert, wenn die Mannschaft das Gefühl hatte, dass der Führende, ich übertrage mal die zivile Sprache, wenn der Abteilungsleiter oder der nächsthöhere Vorgesetzte dann sich regelmäßig an die Basis begeben hat, gefragt hat, ob alles okay ist und dann auch einfach direkt und in einer angemessenen Art und Weise gesagt hat, danke dafür, dass ihr das macht, was ihr macht.
Mhm.
Weil ihr haltet hier den Laden auf. Oder nicht auf, sondern ihr haltet hier den... Davon gibt es auch Mitarbeiter, die den Laden aufhalten. Aber es gibt halt auch ganz viele Mitarbeiter, die den Laden halt hochhalten.
Mhm.
Und die ja eigentlich dafür zuständig sind, dass der Laden läuft. Und ich glaube, es ist nicht der Obstkorb. Ich glaube, es ist auch nicht eine finanzielle Wertschätzung.
Nein, wollte ich gerade sagen, es ist nichts Materielles. Was dazu nötig ist.
Das ist nämlich das, was ich meine. Ich glaube nämlich ganz einfach, dass wir viel mehr uns auf einer sozialen, auf einer menschlichen Ebene treffen müssen dabei. Und
was lässt dich denn das, oder was lässt das, oder was löst das Gefühl in einem aus, dass man das, was man da beruflich tut, also dass es einen Unterschied macht? Es geht ja darum, du fühlst dich ja nur wertgeschätzt, wenn deine Arbeit tatsächlich in irgendeiner Art und Weise einen Sinn hat, einen Unterschied macht, ob du da bist oder nicht. Denn genau das ist ja der Punkt von Wertschätzung. Es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht.
Nur wenn du auch als wahrgenommen wirst, als Teil des Ganzen.
Und dann ist es natürlich so ein Ding von, wenn sich die Chefetage so unnahbar gibt, kommt da keine Wertschätzung entgegen. Da könnt ihr gerne Danke sagen oder irgendwas oder dich zu einem wöchentlichen Feedback-Gespräch reinholen. Diese Wehgespräche, das ist alles Blödsinn.
Technischer Blödsinn.
Ja. weil da nichts Organisches passiert. Ich glaube, das ist das Zauberwort. Wenn du wirklich mit den Menschen, ich möchte jetzt nicht organisch umgehst, aber wenn du mit diesen Menschen authentisch umgehst, menschlich authentisch umgehst, wie du schon gesagt hast, du lässt dich in der Abteilung blicken, du guckst, wie es läuft, du fragst, wo es hakt, was gerade für Probleme anliegen und solche Sachen. Und dann in dem Augenblick du auch sagst, okay, Leute, die Woche ist super gelaufen, das und das ist super gelaufen, ich danke euch, dass ihr da seid, dass ihr den Laden hochhaltet, genau. Dass ihr
und das sollte macht. Auch durchaus nicht nur im Gruppenrahmen stattfinden, sondern da sollte man sich meiner Meinung nach auch Zeit für die Einzelpersonen nehmen.
Definitiv.
Zu jedem Einzelnen hingehen und sagen, ey, gut, dass du da bist, super, danke, dass du hier bist, macht einen Sinn.
Ja.
Und das findet meiner Meinung nach, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht den tiefen Einblick in
alle Firmen. Habe ich in meinem ganzen Berufsleben zweimal erlebt.
Ja, und wie gesagt, also gerade im Berufsleben, gerade im Arbeitsleben, gerade auch im Leben, wenn man so Projekte miteinander abarbeitet und so weiter, ist es halt nicht ausreichend, wenn man sagt, nicht gemeckert ist Lob genug. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Ja.
Das funktioniert meiner Meinung nach aber nie, egal auf welchem Standpunkt man steht.
Weißt du, was ich aber witzig finde, dass dieses in der Führungsetage eingeübte, nicht, also ich rede noch nicht mal von diesen bescheuerten Feedbackgesprächen, aber ich rede davon, wenn sie dann so versuchen, die Leistung zu honorieren, und das aber irgendwie so dermaßen schief geht, weil du genau merkst, dass es nicht ehrlich rüberkommt.
Ja, aber da kommt es wieder zu dem, was ich ja auch immer den Leuten versuche zu vermitteln, wenn ich irgendwie wenn mir jemand eine Frage stellt und meine Meinung dazu wissen will. Es funktioniert eben nicht, wenn ich Schauspieler. Ich muss das, was ich sage und das, was ich tue, muss ich auch so meinen, wie ich tue und sage. Yep. Das ist ganz wichtig, weil ein dahergelaufenes Handschlag und sage, das funktioniert nicht, das ist es nicht.
Man spürt einfach
den Unterschied. Der Mensch muss wahrgenommen werden, der Mensch muss es ehrlich meinen.
Ich glaube tatsächlich, wenn du mit Kollegen halt sprichst und ihnen wirklich, egal um was es geht, ehrlich sagst, was du gut an ihnen findest, und das ist halt einfach so ein, das ist wieder hier so ein Vier-Ohren-Modell-Moment, hier Watzlawick, wenn du dann etwas findest, was du ehrlich loben kannst, macht es einen Unterschied. Als wenn du einfach nur stumpf dastehst und sagst so, ja, die Woche, ja, super, alles toll. Und du merkst aber, dass da nichts dahinter steht. Mhm. Das ist so der Unterschied.
Es muss ehrlich gemeint sein und authentisch rüberkommen. Es muss nicht nur authentisch rüberkommen, sondern muss auch authentisch sein.
Genau.
Ehrlich und authentisch. Das ist wie immer das, was ich propagiere, Ehrlichkeit und Authentizität.
Was hältst du denn von diesem ganzen Mitarbeiter des Monats Gerödel? Das ist ja so mal, es ist ja vor ein paar Jahren, in größeren Betrieben ist es gang und gäbe, dass die halt so ein Mitarbeiter des Monats
sind. Ja, aber das ist halt eine Motivationsübung, die halt aus der Zeit gefallen ist.
Gut, ich kann dich gar nicht fragen. Also mich hat das nicht gecatcht. Ich habe mich davon auch nie angesprochen gefühlt. Auch nicht.
Mitarbeiter des Monats hat
das auch nicht gecatcht. Ja, der war immer Mitarbeiter des Monats und hat sich über seinen Hundekeks gefreut. Aber ich bin ja in Betrieben gewesen, wo das so stattgefunden hat. Und die ganze Zeit war das für mich immer nur so ein, das ist so nebenbei mitgelaufen, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass sich das in irgendeiner Art und Weise, mich hat es in keiner Art und Weise angesprochen. Ich habe mich dadurch nicht motiviert gefühlt, weil auch der Rest nicht gestimmt hat.
Na, ganz ehrlich, ist das ja keine Motivation, sondern ist ja der Versuch, intern ein Konkurrenzverhältnis zu schaffen. Und kein Motivationsversuch, sondern nur ein Konkurrenzverhalten.
Wer ist der netteste, liebste irgendwas?
Gewisse Leistungen zu pushen, das funktioniert ja aber nicht. Das ist ja nicht das, was ich jetzt gerade meine. Ich meine ja jetzt eine ehrliche Wertschätzung.
Aber es ist ja immer so ein Ding von, sie kommen dann ja mit der Maßgabe entgegen, ja, sie machen ja so Mitarbeiter des Monats. Sie kriegt ja so ein Blumensträußchen, keine Ahnung, und einen Gutschein für ein irgendwas. Weiß ich nicht, das ist ja dann immer unterschiedlich, aber du weißt, was ich meine. Dann kriegen die halt irgendwie so ein Goodie. Dafür, dass da jetzt für einen Monat das Bild in der Kantine hängt.
Wunderbar. Ja, finde ich scheiße. Aber kommen wir weiter. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist nämlich lustiger. Kneipenmerch. So nenne ich das Thema. Das ist unser erstes Hauptthema heute. Kneipenmerch. Mhm. Ich erzähle dir die Geschichte dazu. Da bist du ganz dicht dran. Also gab es ja früher so Vertreter, die sind zu ein Haus gekommen und dann haben die so eine olle Flasche auf den Tisch gestellt. Mhm. Wo dein Etikett drauf kommen könnte.
Jo.
Und dein Laden. Mhm. Ich habe sowas immer noch, muss ich mal suchen gehen, Schloss Buggenhagen. Mhm. Also Schlosshotel Buggenhagen. Ja, damals gab es auch sowas. Muss ich nochmal mit Till quatschen. Der hat das garantiert irgendwo stehen oder so. Muss ich mal irgendwann posten, ist ja geil. Gab es jedenfalls so eine hässlichen Flaschen, die so aussahen, die waren zwar aus Glas, aber die sahen aus wie Keramik. Hm. Und dann war da einfach so ein Etikett drauf geklebt, wo Schloss Bogenhagen-Kräuterlikör drauf stand.
Ja, ja.
Und dann hast du dann entweder als Werbegeschenk oder irgend so mitgegeben oder du hast das halt verkauft für 8,90 Mark oder irgendwie so.
Ja.
Da kam dann der Vertreter rein, hat dir dann diese Buddel auf den Tisch gepackt, meistens so entweder um 12, um 15 oder um 18 Uhr, wenn du so im Hauptgeschäft gestanden hast.
Genau.
Und hat dir dann davon 22 Kartons angedreht mit je 800 Flaschen drin.
Ah.
Für den sagenumwogenen Preis von 18.000 Mark zuzüglich Mehrwertsteuer. Damals noch 14%. So, und heute ist das aber, das ist ja nicht tot.
Nein, natürlich
nicht. Du glaubst ja, dass Schwachsinn, der völlig bekloppt ist, ist ein neuer Irrsinn. Der stirbt ja nicht. Der wird ja immer am Leben erhalten. Der wird immer anders, neu angezogen, aber er bleibt am Leben halten.
Genau.
Warum ich nämlich darauf komme, ist, weil mir diese Woche Werbung angezeigt wurde für, und jetzt aufgepasst, deinen eigenen Gin. Dein eigener Gin heißt aber nur, dass du fertig abgefüllte Flaschen hast.
Nennen wir doch beim Namen ganz groß hergestellter Industriealkohol in ganz, ganz großen Gebinden, der dann für dich in die Flasche gefüllt wird, um dann ein ganz, 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 ganz günstiges Etikett drauf zu kleben.
Genau. Da kommt schon ab 54 Flaschen kannst du auf diesen Mega-Gin, der eigentlich nur aromatisierter Industriealkohol ist.
Wahrscheinlich auch von sehr minderer Qualität.
Das wage ich nicht zu bewerten, weil ich habe das Zeug nicht getestet. Weil, wie gesagt, meine Hunde sind tot. Wenn ich davon blind werde, kann ich... Das ist schwierig. Und da dachte ich mir, Alter, die Sachen sterben auch nicht aus. Ne? Früher war der Vertreter, heute ist es die Instagram-Werbung. Die dir dann so 54 Flaschen...
Man spart Personal.
Gin, noch mehr Gewinn. Gin, in Anführungszeichen, mit deinem Etikett verklickern will.
Ja.
Und das Interessante war ja, wenn dann der früher diesen Kräuterlikör gekauft hat, ne, mal so zwei Dörfer weiter eine Kneipentour gemacht hat, hat er sich gewundert, warum es da auch Kräuterlikör nur an der Etikett war. Das lag nämlich daran, dass der Vertreter da innerhalb von einer Woche nämlich seine große Runde gemacht hat und so vielen wie möglich diesen handgefertigten, ausgelesenen Kräuterlikör mit dem Etikett verkauft hat.
Natürlich.
Und so ist das heute mit dem Gin auch.
Ja.
Ne, da steht halt an jeder...
Oder Whisky oder Sekt ist ja in Hotels schon immer gang und gäbe gewesen, dass du eine Sorte Sekt eingekauft hast, wo dein Hausetikett draufkommt. Das ist aber der Haussekt, der Hauswein. Ihr wisst alle, was wir meinen. Da ist dann das Etikett drauf oder auch nicht, je nachdem, wie du gerne kaufen möchtest. Hast du gerne ja auch mal so als Zimmergoodie, wenn du jetzt irgendwelche Arrangements auf dem Zimmer irgendwie hast oder so, dann kriegen die so ein Willkommenssekt aufs Zimmer. Das ist dann immer der Haussekt mit diesem Dingsbums-Etikett oben drauf oder so.
Wunderbar.
Oder Weinchen oder so, ne?
Ganz toll.
Dann noch irgendwelche gekauften Pralinchen, die sie auch im Großmarkt dann für ganz viel und vielleicht noch Etikett drauf.
Genau.
Heute Dingsbums ist ja alles möglich.
So.
Also ja, ja, Hotel- und Kneipen-Merch ist gut.
Ne, was kennt man denn noch so? Bedruckte Flaschenöffner fielen mir ein.
Ja. USB-Sticks gab es schon. Es gab schon in meinem Leben Massage-Dingsies, so Massage, diese Plasteteile mit den vier Mummeln dran. Massageroller.
Ja.
Mit Hauslogo. Natürlich Notizbücher. Dann gibt es Plüschtiere. Dann gibt es...
Regenschirme.
Schürzen. Ja, Regenschirme. Schürzen.
Schürzen?
Schürzen.
Schürzen?
Ich habe wirklich Gäste gehabt, die ein Arrangement... mit einer Schürze da drin hatten.
Ich würde ganz kurz über eine Abreise nachdenken.
Sie haben es ja gebucht. Sie haben es ja gebucht, was soll ich sagen?
Gab es da noch einen Kochkurs dazu oder was?
Leider
nein.
Dann
macht das Sinn. Wenn ich jetzt sage, mal, ich
verkaufe ein Arrangement. Ich musste immer erklären, dass die Schürze, die auf ihrem Zimmer ist, zu diesem Arrangement dazugehört und dass sie sich mitnehmen dürfen. Bademäntel kriegst du auch ab und zu, wirklich? Also Es gab schon Hotelarrangements, wo der hauseigene Bademantel, den sie gerne mal im Koffer verschwinden lassen, zu dem Arrangement dazugehörte. Dann durften die den wirklich mitnehmen.
Mhm.
Natürlich die Badelatschen, die wissen wir alle. Die sind ja dann natürlich, die kriegst du halt frei Haus, wenn es zu dem Ambiente des Hotels halt passt. Die musst du natürlich auch nicht zurückgeben. Wer will schon die getragenen Badelatschen haben?
Es gibt so Menschen.
Natürlich, ne, die Kosmetik-Goodies im Zimmer oder auch im Wellnessbereich, die kannst du natürlich auch alle branden lassen. Duschgel, Shampoo, Seifis, was auch immer alles, ne? Das geht alles so.
Alles.
Duschfluffs. Duschfluff mit Logo.
Duschfluff?
Alles. Es gibt alles.
Was ist denn
bitte
ein Duschfluff?
So ein Duschfluff.
Dieses
aus. Also, früher war es mal organisch aus diesem Seegurkengerödel. Das wurde dann irgendwann mal kunststoffiziert.
Ein Peelingschwamm.
Ja, und dann hast du halt dieses aus Kunststoff hergestellte Drahtgewebe, womit du dich hier abschrubben kannst. Das ist ein Duschfluff.
Das ist ein Duschfluff?
Ja.
Ein Duschfluff?
Duschfluff.
Duschfluff. Und wieder mal in ein Duschfluff. Da kommen wir zu dem anderen, zu dem Klassiker. Bierdeckel.
Oh, pass auf. Es gibt auch Kartenspiele, Schachspiele. Ja, Bierdeckel sowieso
ist das Standard. Ich bin aus der Werbebranche. Ich weiß, dass man alles, was nicht wegläuft, irgendwo branden kann.
Aber du hast gefragt.
Das
habe ich alles schon erlebt. Hm? Das sind alle Sachen, die ich schon verkauft habe an der Rezeption.
Bei der Bierdeckel-Geschichte. Ne? Da lassen die ganzen Restaurants und Hotels sich aber richtig einen durch die Lappen gehen. Und das aus falscher Knauserigkeit.
Das stimmt.
Da bin ich ganz fest der Überzeugung. Das ist falsche Knauserigkeit.
Ja, weil sie von jeder Brauerei diese Dinger hinterhergeschmissen
bekommen
und nichts für bezahlen müssen.
Und gerade Bierdeckel sind immer noch ein Sammelobjekt bei vielen Leuten.
Das stimmt.
Das hat nachgelassen, weil halt die Bierdeckel-Geschichte halt heutzutage im Milliardenbereich von der Brauerei vergeben wird. Und deswegen hat das ein bisschen nachgelassen, die Sammelei.
Ja, weil sie langweilig geworden ist. Jeder hat schon seinen Radeberger-Dings, wie hast du die gesehen, richtig. Bierdeckel.
Und ich sag mal, der Druck von Bierdeckeln kostet nicht viel.
Und da kannst du so coole Sachen drauf machen.
Und es gibt eckige, runde, ovale, dreieckige. Es gibt alle Formen von Bierdeckeln, die man für einen absolut schmalen Taler drucken lassen kann. Mhm. Und die haben einen richtigen Werbeeffekt.
Ja.
Und wenn man dann der Druckerei sagt, der Brauerei sagt, pass auf, mein Freund, eine Seite du, eine Seite ich. Dann hat man schon eine ganze Menge, weil dann individualisiert man. Und dann hat man in der Saison, was weiß ich, was so eine normale Raststätte für einen Durchlauf hat. 1000 Stück, 2000 Stück, 5000 Stück, wie auch immer. Es kostet ja nichts. Ja. Der Druck von Bierdeckeln kostet nicht.
Das sind Streuartikel. Und Streuartikel kaufst du immer in Masse und die gehen halt schnell weg. Dafür sind Streuartikel.
Aber die werden halt eingesammelt und aufgehoben.
Ja, genau.
So, und was mir noch aufgefallen ist bei der Bierdeckel-Geschichte früher, ich habe ja alte Bierdeckel noch so, ne? Du weißt ja hier mein Kalenderprojekt mit der Mutter und so. ja. Da hat sie ja alte Bierdeckel auch immer mal irgendwo besorgt. So. Und jede Brauerei hat sich nicht lumpen lassen und hat immer irgendeinen witzigen Slogan auf diesen Bierdeckel gehabt. Heutzutage steht drauf, Jüpser Pilz.
Ja.
Es ist langweilig.
Die waren früher.
Es gibt auch Radeberger und Wernes Grün und alles. Und die haben alle mal innovative Sprüche auf den. Also nicht innovative, aber witzige, aber humoristische Sprüche.
Unterhaltsam halt. Die waren irgendwie witzig, unterhaltsam. Und das hat ja auch den Sammeleffekt angeregt, wenn da halt eben, keine Ahnung, du hast bei einer Charge irgendwie 10 verschiedene Sprüche drauf. Genau.
Und der mitgenommene und weggesteckte Bierdeckel ist die beste Werbung, die man eigentlich verteilen kann.
Und es ist heute sowas von vergessen. Selbst bei den großen Brauereien ist es anscheinend vergessen oder sie sind einfach zu faul.
Ja, oder wahrscheinlich hat irgendeine Marketingabteilung mal gesagt, nee, den Marketing kennt jeden, den willst du mir nachdenken, langweilig. Ganz furchtbar. Jedenfalls, es ist nur noch langweilig.
Aber du kannst auch so coole Sachen mit dem machen. Du kannst, ne, jetzt, wo wir alle verstanden haben, wie ein QR-Code funktioniert, kannst du einen QR-Code drauf basteln, dann kannst du hinter diesem QR-Code hinterlegen, was du willst. Und das ist so wandelbar. Genau. Dann kannst du stets und ständig das, was hinter dem QR-Code liegt, du brauchst ihn also auch nur einmal drucken, du musst den QR-Code nicht alle Nase lang verändern, sondern nur derjenige, der für deine Webseite zuständig ist oder für die Seite, die halt eben dahin läuft, der muss halt aktualisieren. Aber das ist ja immer noch besser, als alle Nase lang Bierdeckel neu zu drucken. Ich meine, noch einfach kannst du es doch gar nicht haben. Dann kannst du deinen komischen, lustigen Spruch nämlich so machen, dass hinter jedem Bierdeckel halt mal ein anderer Spruch steht.
Zum Beispiel. Also die oder ein Video oder irgendwas. Jedenfalls, die Möglichkeiten sind unendlich. Und das ist absolut verschwendetes Marketingpotenzial.
Ja, absolut.
Aber da werden wir wahrscheinlich noch 300 Podcast-Folgen machen müssen, bevor da jemand um die Ecke kommt und sagt, yo, das ist eine geile Idee, da machen wir was zusammen. Ja. Weil könnten wir.
Definitiv.
Ich habe schon Bierdeckel damals gemacht. Die sind mittlerweile auch alle weg und alle. Für die Pizzeria in Kosovo. Und die sind super gelaufen.
Mhm.
Ja, also die haben auch wirklich das gebracht, was sie bringen sollten.
Mhm.
Nur mir nicht. Also nicht im Sinne von...
Doch, du wurdest...
Die haben nicht den Werberücklauf bei mir gehabt, den ich mir...
Ja, hatte. Alles gut.
Ja, aber das hat andere Gründe gehabt, nicht den Bierdeckel.
Aber auf jeden Fall stimme ich dir absolut zu. Und du könntest wirklich mal einen Unterschied machen, weil du kannst, keine Ahnung, du kannst da ein Gesicht, eine Fratze, irgendwas draufdrucken.
Das ist halt so ein vorpommersches Problem. Die warten halt ab, so wie sie schon die letzten 300 Jahre abgewartet haben, bis irgendwas passiert.
Dann Elektrikmehl fressig nicht, ne?
Genau, dann regen sie sich auf, dann ist alles schlimm, aber gemacht wird halt nichts. Aber ich will mich auch nicht wieder in die Nesseln setzen, ich will mich auch nicht aufregen. Ich soll ja Frieden suchen, wurde mir ja heute erklärt.
Ja, ist so schön.
Mach ich aber nicht. Ist mir zu langweilig. So. Kommen wir zum Couple-Thema. Ich fühle mich stark diskriminiert.
Von wem und warum?
Von der Industrie.
Mhm.
Ich habe dir vorhin ein paar bunte Schuhe gezeigt.
Jo.
Und diese bunten Schuhe, die wirklich bei jedem so Synapsenausfälle hervorrufen würden, weil die so völlig bunt sind, diese Schuhe gibt es nur für Frauen.
Ja.
Nur als Damenschuh, als Damensneaker, nicht als Herrensneaker. Und bevor jetzt einer kommt, nein, meine Größe gibt es nicht. Und Damensneaker sind auch anders geschneidert als Herrensneaker.
Definitiv.
Mein breiter Latschfuß würde da nicht reinpassen.
Genau.
Von daher wäre ein Herrensneaker. Ne, Herrensneaker des gleichen, also des äquivalenten Herrenmodells, gab es in so frischen Farben wie Grau, Braun.
Das ist toll.
Blau, Schwarz.
Und für den ganz farbenfrohen ist dann das Blau da.
Ja, Navy. Nur nicht zu viel Blau. Navy.
Oh ja, stimmt. Navy. Ja, zu blau geht auch nicht. Du musst dann schon sehr, sehr konservativ Navy-Blau bleiben.
Konservativ Navy-Blau. Ne? Und das von einer bekannten Sneaker-Marke, die mit Britney Spears mal Werbung gemacht hat. Was soll ich sagen? Ich finde das ganz schlimm. Und ich sage mir, wenn ich jetzt mal auf Diskriminierung in die andere Richtung hinweisen darf, dann halt mal in die Richtung.
Ne? Das ist ja wie mit der Kulturaneignung und du darfst dich darüber gar nicht aufregen.
Weil ich ja der weiße Cis-Mann bin, der sowieso immer bevorteilt wird.
Ja.
Weil ich gar nicht das Recht habe.
Du hast schon so viele Privilegien, du darfst dich gar nicht beschweren, weil du hast ja schon so viel mehr als alle anderen.
Genau, ich habe schon schwarze und blaue Schuhe.
Und du bist ja der Unterdrückende, also darfst du dich nicht diskriminiert fühlen.
Das sehe ich ein.
Tja, ist wahrscheinlich so ein kulturelles Aneignungsding.
Hm.
Bist du raus?
Ja, habe ich gerade gemerkt.
Wir dürfen uns ja auch nicht über einige Sachen beschweren, weil wird uns sofort angelastet.
Ja.
Auch wenn es die Wahrheit wäre.
Genau. Dunkelhäutige Damen mit blonden Haaren.
Nee, das hatte ich heute nicht.
Für mich muss gerade so ein, als mein Lieblingsproblem. Von Kulturaneignung. Naja, was willst du machen, ne? Ich fühle mich trotzdem diskriminiert.
Und wenn die Augenbrauen mitgebleicht sind? Das ist ja irgendwie so ein Ding.
Ich glaube, das Ding kam auf und war okay, seit Wesley Snipes in Demolition Man gebleichte Haare hatte.
Wahrscheinlich.
Kannst du dich daran erinnern? Da war er doch so komplett weiß-blond
gebleicht. Ja.
Seitdem ist das so ein Ding in der Community.
Kann sein.
Ja.
Ich finde es immer noch witzig, wenn sehr kaukasische SchauspielerInnen krass blondierte Haare haben und dann so mega dunkle Augenbrauen. Das sieht so bescheuert aus. Ich habe immer das Gefühl, die haben vergessen, dem Friseur zu sagen, mach mal bitte alles richtig.
Ich hatte gestern, wo du gerade sagst, krass blondiert. Beim MDR kommt ja immer so eine Nachmittagssendung. Und da sind ja eigentlich durch die Bank weg, sind da ja sehr, sehr sympathische Moderatoren. Und ohne innen. Also, wie heißt er denn noch? Der hat früher so eine Daily Talkshow gemacht. Der ist beim MDR jetzt schon seit 100 Jahren.
Ich weiß nicht. Ich habe das Fernsehgerät
so dazu nicht. So ein schmaler Herr. Aber ein ganz sympathischer Typ auch. Keine helle Leuchte, aber ein ganz sympathischer Typ. Ich mag den echt gerne, ist echt toller Typ. Und ganz, ganz sympathischer Typ. Ganz, ganz nett. Und dann hat er aber seine weiblichen Kollegen. Und die eine weibliche Kollegin gestern, die war nämlich, hatte genau das Problem. Die hatte ganz hellblonde Haare und hatte zwei Augenbrauen, die war viel, viel dunkler.
Mhm.
Ne? Und die standen auch noch so tief und so eng beieinander. Du hast immer gedacht, die Dame würde gerade so die Stirn runzeln und böse gucken. Hat sie aber nicht gemacht. Weil war nur diese doof Augenbrauen, die man ihr hätte etwas heller machen müssen oder halt ein bisschen in die Richtung zupfen müssen. Ich bin jetzt kein Kosmetikexperte, ne?
Ja.
Ich habe alle Tutorials von Sarah Skull und von Dagi B und wie sie alle heißen, habe ich alle nicht mitgemacht. Ich habe sie alle verpasst.
Ich weiß, aber du hast ja ein fotografisches, ästhetisches Gefühl, von daher weißt du, wovon du redest, das musst du schon hinkriegen, weil du hast ja so ein Gesamtgefüge von Gesichtern im Kopf. Und ehrlich gesagt finde ich es auch immer sehr irritierend, wenn dann so krass von dem Erwarteten des Gehirns abweicht, dass du da die ganze Zeit immer hinstarrst und denkst so, boah, das macht mich jetzt creepy, das macht mich jetzt ganz wirr.
Was ich sehr interessant finde, ne? Also wie man so totem Zeug wie Haar ist ja tot.
Ja.
Haar ist tot. Mhm. Tote Zellen. Haar tot. Wie man dem so viel Beachtung und Maßgeblichkeit zuschreiben kann. Das ist ja ein gesellschaftliches Ding.
Ist es.
Die Gesellschaft hat ja das Haar zu dem gemacht, was es ist. Am Kopf unendlich wichtig, am Rest des Körpers komplett zu entfernen. Ein ganz interessantes Ding. Also auch so von der strukturellen Geschichte. Ganz interessant. Ne? Und was ich aber ganz spannend finde wiederum, ne? Wenn du jetzt das Haupthaar hast, ne? Was ja bei vielen Menschen für sehr wichtig erachtet wird. Wir kennen alle die vollen Flieger aus Istanbul, wo dann die gelochten Herren sitzen, wo du dann von vorne bis hinten durchs Flugzeug die Glatzen siehst.
Eine Matte siehst.
Die Glatzen siehst, die entweder noch abgeklebt sind oder so mit vielen roten Punkten versehen sind, wo du gesehen hast, na, da war jetzt aber einer sich neue Haare in Istanbul abholen. Und oder auch bei Damen kennst du das Problem ja auch, die mit viel Frisur und Spray und Kopfwaschmittel. Das ist mein Lieblingswort seit gestern, irgendwie Kopfwaschmittel.
Na, was meinst du, wie die Industrie darum aufgebaut ist, was du da für Kohle blechen
natürlich,
kannst?
Natürlich, natürlich. Und dann hast du dann wieder so meistens junge Damen, die sich dann dabei filmen, wie sie mit so Elektrogeräten, die heiß werden, an ihren Haaren rumdrücken und sich dann wundern, warum sie die Dinger strähnenweise in der Hand haben. Und du denkst, sag mal, Leute, dann geht doch zum Profi. Also, aber selber machen ist gefährlich. Ne? Strom und Hitze und Körper, das ist immer so ein gefährliches und ganz diffiziles, fast schon filigranes Verhältnis, was man da hat. Ansonsten ist nämlich nicht der Arsch, aber das Haar wenigstens ab.
Definitiv.
Ne? Deswegen.
Ab einer Vorsicht, Temperatur ist leider nicht mehr rettbar.
Nee. So, das ist
da hilft dir auch der Schadenlöscher von sonst welcher Firma nicht mehr. Also, kein Scherz.
Ich weiß,
den Namen
ich weiß,
gibt,
ich weiß.
Das ist unglaublich.
Das haben wir zusammen gesehen, den Werbespot. Ich kann mich daran erinnern.
Ach Gott, so, oh Gott.
Was mich diese Woche auch noch überrascht hat,
möchtest du meine Meinung dazu hören oder möchtest du einfach zum nächsten Thema
übergehen? Haben wir gar nicht.
Nee, Schatz, du hast geredet. Ich habe jetzt einfach die Klappe gehalten und dich reden lassen, weil ich dachte, vielleicht kommt irgendwann noch mal eine Zeit, den kann man dazu sagen.
Ja, dann erzähl doch.
Das Haar ist ein Attraktivitätsmesser. Für Frauen noch schlimmer als für Männer. Das ist ja das Problem, wenn Frauen so Haarausfall, aus welchen Gründen auch immer, haben.
Ja,
ist die Problematik ja immer, dass dir von der Gesellschaft eingeredet wird, du wärst dann keine Frau mehr. Und das ist wirklich ein Problem. Also für mich wäre das genauso ein Problem, erstmal damit klarzukommen, vor die Tür zu gehen, wenn dir die Matte auf dem Kopf fehlt. Weil es wirklich so ist, dass du A, entweder, also nicht entweder, sondern du wirst garantiert schräg angeguckt.
Ja.
Blöd angemacht am besten noch.
Das stimmt.
Und dir wird tatsächlich das Frausein abgesprochen. Und das ist das Schlimmste daran, ehrlich gesagt.
Mhm.
So bei Männern wird dann immer so gerne mal so, vielleicht nicht unbedingt die Männlichkeit in Frage gestellt, aber zumindest die Attraktivität wird dann in Frage gestellt, wenn das Haupthaar irgendwie wegwandert oder so. Auch nicht in allen Fällen, aber die Leute, die, ich sag mal, nach Istanbul fliegen für einen bestimmten Termin, die haben halt für ihr Ego entschieden, dass das Haupthaar so wichtig ist, dass sie diesen Aufwand auf sich nehmen.
Das ist richtig.
So, weil die sich ohne ihr Haupthaar nicht attraktiv genug fühlen, weil sie halt von allen Seiten gespiegelt bekommen, dass du so sein musst, wie du sein sollst. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann musst du alles dafür tun, um so zu sein. Oder zumindest dich dafür schämen, dass du jetzt anders bist. So, und das ist bei Frauen, finde ich, noch viel, viel krasser, weil dieser wirklich, wirklich extreme gesellschaftliche Druck auf dir lastet, wenn du keine Haare auf dem Kopf hast, ob die nur ausfallen oder die so licht werden oder was auch immer, dann bist du nicht mehr Frau genug. So, und das finde ich ein ganz schwieriges Ding, weil es macht ja was mit deinem Innenleben, wenn du von der Gesellschaft gespiegelt bekommst, du bist nicht richtig, wie du bist und du musst jetzt ganz dringend irgendwas daran ändern, dass du gefälligst wieder mit Haaren auf dem Kopf rumläufst.
Genau, diese Spiegelung von Ablehnung mit bis hin zu aggressiver Ablehnung erfahren ja auch Frauen, Mädels, Damen, die sich dafür entscheiden, einfach eine Kurzhaarfrisur zu tragen, was mir ja völlig abgeht.
Absolut.
Ja. Ich finde das ja eher witzig. Also nicht witzig im Sinne von lächerlich, sondern witzig im Sinne von, wie sagt der Friseur gerne, pfiffig.
Mm. Mit Pfiff.
Pfiffig. Ja? Also ich habe damit ja gar kein Problem. Aber ich bin ja auch so eher so der entspannte Haartyp.
Mm. Also mir du bist gar kein Haartyp.
Doch,
nein, Gesicht. Du magst ja nicht mal Haar anfassen. Nee. Gibt aber, also wenn wir jetzt mal bei dem klassischen Rollenmodell sind, dann gibt es aber auch genug Männer, die das sehr schön finden, dieses Haar auch anzufassen. Und wenn das dann halt fehlt, weg ist, weil abgeschnitten ist, er pissig auf sie, weil sie die Haare abschneiden lassen. Oder was auch immer.
Kann sie mir aufheben.
Ach, das ist jetzt auch wieder schräg, du.
Naja.
Jetzt so ein agilen Moment, das ist nicht schön, du.
Apropos schräg, ne? Hm. Weil ich diese Woche schräg fand, ist ja, dass es Instagram-Accounts gibt, wo nur asiatische KI-Mädchen, also so künstliche, KI-geschaffene Mädchen, so Bilder, so Bilder von KI-Mädchen gepostet werden. 370.000 Follower.
Hm.
Da ist nichts weiter drauf, also nichts an verwertbarem Content, außer KI-generierte Bilder von Mädchen. Hm. Angezogene Mädchen, wohlgemerkt.
Einfach nur die Gesichter oder nee, so Körper.
Körper, mit Körper, so ganz Körper, so in verschiedenen Locations und in verschiedenen Kulissen, nenne ich es jetzt mal.
Ich mal einen Markt, wer du.
Ist ja Sack, wir haben 370.000 Accounts. Sind schon Follower bei der. Ne? Falls jemand nachgucken will, der Account heißt Kakudrop. Ja? Also Konstantin, Anton, Konstantin, Udo, Doris, Richard, Otto, Petersilie. Kakudrop. So heißt der Account. Ist mir durch Zufall untergekommen, weil der mir irgendwie angezeigt wurde. Keine Ahnung, wobei. Was mich diese Woche auch noch interessiert, nicht interessiert, sondern was mich noch hat aufmerken lassen, war die Tatsache, dass ich neuerdings immer wieder oder so Accounts finde, die eindeutig Zweit-Accounts von anderen Accounts sind, die aber genauso erfolglos sind wie die Erst-Accounts. Mhm. Ne? Zum Beispiel Radfahren im Ammertal. Ne? Er ist jetzt nur fiktiv, gibt es nicht. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, entschuldige ich mich hier offiziell. Ja. Radfahren im Ammertal. Und dann wird ein zweiter Account gemacht, Ammertalradeln. Und auch der hat aber nur 90 Follower, weil der Content wird genauso gepostet wie auf dem anderen Account.
Ach Gott.
Und es wird sich halt nicht um einen Account gekümmert, sondern man glaubt halt, der erste Account, was weiß ich, was die Intention ist, der erste Account läuft nicht, also machen wir einen zweiten auf, vielleicht läuft der mit einem anderen Namen. Aber das ist es halt nicht, ne?
Nee, das war nicht der Name das Problem.
Nee, da war nicht der Name das Problem, sondern die saubere Content-Erstellung und die kontinuierliche Content-Veröffentlichung zu dem Kernthema, was man halt bearbeiten will. Und wenn das nicht da ist, dann kann kein Account funktionieren. Ne? Und wenn das Mikro ausgeschalten ist und wir den letzten Schluck Wein trinken, erzähle ich dir auch, um welche Accounts es geht. Es ist jedenfalls völlig konditioniert und die Leute scheinen in meinen Augen in ihren IHK-Kursen für Instagram nur beigebracht zu bekommen, ihr müsst da posten, ihr müsst da Bilder machen, ihr müsst da hier und da und dort und ihr müsst da Werbung schalten, weil ich teilweise auch für vollkommen irrig schlechte Werbeanzeigen von solchen Accounts angezeigt bekomme, wo ich immer denke, Leute, das kann so nicht funktionieren, das ist völlig unattraktiv, zieht mich kein Stück an. Aber gut, ich bin auch nicht Zielgruppe. Für manche reichen halt ein bisschen Wasser und ein bisschen weiter Himmel, um sich für Radfahren zu interessieren.
Ja, aber dann wären sie ja erfolgreich, wenn es dem so wäre. Aber ich habe, also wo wir dieses Thema letzte Woche irgendwie schon mal angerissen hatten, ist mir auch so viel aufgefallen, dass wir ja schon letzte Woche darüber gesprochen hatten, sie haben zwar tatsächlich Geld auf Instagram geworfen, mit irgendeiner Werbekampagne, möchte ich es jetzt nicht nennen, mit irgendwelchen Posts, die beworben werden. Und da war aber überhaupt gar keinen Sinn dahinter, weshalb sie das beworben hatten.
Ein toller Mann.
Also nur um jetzt zu sagen, hallo, ich bin da, brauchst du ja kein Geld auf Instagram schmeißen, das macht ja keinen Sinn.
Nee.
So.
Nie dann, ohne Produkt.
Genau. Und also die Frage, welches Ziel hast du denn, wenn du eine Werbung auf Instagram schaltest? Du brauchst doch ein Ziel. Der Kunde muss doch zumindest ein Ziel haben. Mhm. Will ich mehr Reichweite haben? Will ich mehr Follower erreichen? Möchte ich mehr Follower einsammeln oder möchte ich einfach Reichweite aufbauen? Möchte ich eine Interaktionsrate erhöhen? Möchte ich vielleicht irgendwie irgendwo einen Umsatz erhöhen? Möchte ich Leads generieren? Was ist denn das Ziel der Kampagne? Dementsprechend muss doch die Werbung aufgebaut sein. Das reicht ja nicht zu sagen, was hatten wir jetzt als Beispiel? Klempnermeister Otto hat einen Laden. Das bringt ja keine Punkte. Was soll dann das bringen? Ja, dann sieht der Kunde, also nicht der Kunde, sondern sieht der Instagram-User eine Werbung von Klempnermeister Otto. Wie viele von den Leuten sollen da jetzt zufällig einen Klempnermeister brauchen und sehen die Werbung und sagen, Mensch du, jetzt wo ich den sehe, fällt mir ein, jetzt ein Klempner. Das funktioniert nicht.
Ja, genauso wenig funktioniert auch der beworbene Instagram-Post eines Restaurants, wo man nur das Restaurant von außen sieht. Ja, sicherlich, Ambiente ist natürlich ganz gut und schön. Aber im Endeffekt ist das nicht das, was den Kunden ins Restaurant
kommt. Genau.
Da musst du nämlich schon mal Fan-Hymnen spielen und musst auch mal so das Lieblingsbier vom Fanclub haben. Du musst die Nachberichterstattung vom Bundesligaspiel schon mal laufen lassen und so weiter und so fort.
Wie wir alle gelernt haben. Du musst verschiedene Fanlager zusammensetzen und hoffen, dass du nicht renovieren musst hinterher.
Richtig, genau. Sowas ist ganz wichtig. Mhm. Aber einfach nur so in den Wind geschossene Instagram-Werbung.
Außen an Seite von der Eingangstür.
Die wird nie erfolgreich sein, weil die nicht zeigt, worum es eigentlich geht.
Ne? Auch da ist doch die Frage, was soll denn jetzt den geneigten Restaurantbesucher dazu umstimmen, dorthin zu gehen? Also Instagram heißt ja, du bist, ne, im besten Falle sind wir alle mal global unterwegs, denn so ist es ja nun mal aufgebaut. Da ist ja die Frage, okay, wo ist das denn jetzt? In Buxtehude hinter Tupfingen? Dann wäre ja schon mal ganz nice, wenn vielleicht hinter Tupfingen und in Umkreis von 25 Kilometer abgesahnt wird.
Ich habe diese Woche auf MDR, RBB, habe ich ein auf YouTube von RBB, also RBB YouTube, weiß ich meine, dem Account, Video von denen, habe ich gesehen, 30 Restaurants in Brandenburg, die man besucht haben muss.
Okay.
Da war unter anderem die Malge mit dabei.
Ah, kick an.
Ja. Sollen neue Besitzer haben.
Ah, okay.
Ja. Ja. Die Sendung war auch nicht alt, war von 23 oder so. Da waren wir nicht bei der Malge. Jedenfalls habe ich da sehr interessante Läden gesehen, 30 an der Zahl,
ich
wirklich bei jedem sofort das Gefühl hatte, hier, das würdest du in den Account reinschmeißen. Darum ging es mir nämlich jetzt eigentlich. Das würdest du in den Account reinschmeißen. Was ist jetzt, warum gehe ich zu einem Restaurant?
Genau.
Es gibt drei Sachen. Also ich muss gut sitzen, ich muss mich wohlfühlen und ich muss gut essen.
Ja.
Ne? Und am besten muss ich Essen serviert bekommen, was ich mir zu Hause nicht kochen würde. Dann ist alles schön.
In einem attraktiven Rahmen, wo es nicht aussieht, als hätte gerade irgendwie so, wie soll ich sagen, Kelle 9 auf dem Teller gelandet.
Ja, wie das so ist. Also diese drei Geschichten, und die haben sie in der Reportage sehr gut dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sehr starken Hunger beim Gucken.
Sehr gut.
Und es war auch wirklich sehr schön aufbereitet. Und da habe ich gleich...
Die ganze Pool-Strategie.
Ja, und da habe ich sofort so diese Rückschlüsse gezogen. Was würde ich jetzt von dem Content, der gezeigt wurde, in deren Instagram-Accounts oder so reinpacken? Und da habe ich immer diesen Dreier-Kanon gehabt. Ne? Wo liegt das Ding? Ist es schön da?
Genau.
Ne? Ist es schön da drin? Ja. Das ist ja nicht unwichtig.
Natürlich.
Aber
sitzt du jetzt an irgendeinem See, auf einer Wiese? Sitzt du in irgendeiner überlaufenden Einkaufspassage?
Aber
das macht schon mal einen ganz anderen Unterschied.
Aber das ist halt dieser Kanon.
Du kriegst niemanden mit einem. Hast du eine schöne Location, das Essen ist scheiße, die Innenausstattung ist scheiße, geht keiner hin. Hast du eine beschissene Location, das beste Essen der Welt, kannst du trotzdem Probleme haben.
Genau, aber das ist dieser Dreier-Kanon, der halt auch veröffentlicht werden muss. Ich liege schön, also ich bin schön gelegen.
Ja.
Ne? Ich habe es hier schön vom Ambiente her, von innen und von außen.
Ja.
Und ich mache gutes Essen. Und immer dieser Dreier-Kanon ist das, was attraktiv macht in der Gastronomie. Ne?
Und wir reden aber auch davon, dass ich habe es dort gemütlich oder sonstiges, auch die menschliche Komponente einschließt.
Ja, meine ich ja.
Ne? Also es geht nicht nur um das Sitzmöbel, es geht auch nicht, ich meine jetzt nur den einen Punkt von Komfort, möchte ich jetzt mal nennen. Ne? Also die Lage, Komfort und das Essen.
Genau.
So, aber bei Komfort geht es nicht nur darum, dass du, keine Ahnung, eine grüne Tapete und ein Foto an der Wand hast, und ein Stuhl, auf dem man mal länger als 5 Minuten sitzen kann. Sondern es geht auch darum, wie ist die Geräuschkulisse im Laden? Wie sind die Service-Mitarbeiter? Wie gehen alle miteinander um? Das sind alles Sachen, die mit reinspielen.
Das ist richtig. Und darum, wie gesagt, das muss halt auch in einer Instagram-Werbung, in einem Instagram-Werbespot, in dem Dreier-Kanon rübergebracht werden.
Ja.
Ansonsten kann ich da immer schön die Kamera schwenken über irgendwelche Locations.
Genau. Was macht dich überhaupt gar nicht an? Irgendwelche sterilen, designten Bilder, wo du das Gefühl hast, ja toll, die haben zwar einen Haufen Kohle für den Fotografen ausgegeben, aber das Ding ist nichtssagend.
Das ist ganz wichtig, dass man viel Geld für den Fotografen ausgibt.
Definitiv, aber es sollte schon diese Dreier-Geschichte mit einbringen.
Ne, weil der Fotograf, der wert ist, der macht für sein Geld nämlich auch die entsprechenden Fotos.
Ja, aber es bringt ja keine Punkte, wenn du irgendwelche sterilen Food-Fotos hast, die keinen ansprechen. Es
macht aber noch weniger Sinn, wenn der Inhaber selber mit seinem 20 Jahre alten Smartphone Fotos von außen, innen und vom Essen macht, weil das funktioniert nicht.
Nee,
der kann
nicht.
Zwar kochen und kann es zwar hinstellen, aber
er kann es nicht präsentieren.
Er kann es nicht präsentieren und er kann es nicht fotografieren. Das wollte ich jetzt auch nur noch mal ganz wichtig festgehalten haben.
Definitiv.
Weil du kannst es heutzutage nicht mehr alleine machen. Jeder, der den Kunden einredet, dass sie ihre Social Media Accounts komplett alleine betreiben können,
der lügt,
der sagt falsche Sachen. Ich bin gerne dazu bereit, einen Kompromiss einzugehen und zu sagen, wenn der Betreiber des Accounts gut gecoacht wird und gut unterstützt wird und gut betreut wird, dann kann er auch Social Media Kanäle alleine bedienen. Aber so wie das mal war, so von wegen, ja, hier machen wir Instagram, hier machst du hier ein paar schnelle Tellerfotos, hier so von oben, von rechts, von links, ja, genau, schön mattig,
aber auch, das siehst du auch immer so
unscharf hin und her. Dann, nein, das funktioniert nicht mehr.
Nein, dafür ist einfach zu viel Konkurrenz in Social Media.
Richtig. Und wo wir gerade im Thema Fotograf sind, ich habe diese Woche auf dem sozialen Unternetzwerk von Instagram namens Threads habe ich einen Post einer jungen Fotografin gefunden, in dem sie die Frage aufwarf, ob man lieber Einzel- oder Dauerfeuer fotografiert. Da muss man jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen des Fotografen plaudern. Ich als alter Mann habe ja noch fotografieren gelernt und habe mit Fotografieren angefangen.
Als der Film noch was kostete.
Als der Film noch was kostete, und der war damals billiger als heute, der Film noch was kostete, und wir aber pro Filmrolle halt nur 12, 24 oder 36 Fotos
hatten. Oh, ja.
Also hat man sich früher wirklich überlegt, ob man das Fotograf mal gerade machen will, ob man das wirklich macht oder ob man lässt.
Ganz genau.
So, und wenn du so aufgewachsen bist, wenn du so gelernt hast, wenn du so deine ersten Aufträge gemacht hast, dann denkst du heute auch noch so nach. Du merkst genau den Unterschied. Hat derjenige, der mit dem du gerade redest, hat er angefangen zu fotografieren, als es schon diese Digitalkameras gab, diese sogenannten neuartigen Digitalkameras?
Dann ballern die drauf los, weil es gäbe es kein Morgen.
Ich hab mit Hochzeitsfotografen geredet und gefragt, wie viele Fotos die denn in der Hochzeit machen. Und dann guckt die mich an und sagt, na so 2.500. Dann bin ich umgefallen, hab zitternd auf dem Boden gelegen und hab dann erstmal auf Filmrollen zurückgerechnet, was dann so 100 bis 120 waren. Und dann kam die Frage, die erste sinnvolle Frage, die du auch gerade gestellt hast, wer soll diesen Scheiß sichten?
Also fünfmal Tante Erna, die ihre Augen gerade anders zu machen, ja, muss doch nicht
so,
sein, oder?
Ja, so läuft das aber. Aber merkte bei diesem Post bei Thread, merkte ich, dass die sympathische junge Dame, die sympathische junge Fotografin, die diese Frage aufgeworfen hat, sich einem Ansturm ausgesetzt sah, weil nämlich die junge Dame die Meinung vertrat, sie überlegt noch, welches Foto sie macht, weil sie keine Lust hatte, hunderte von Fotos zu machen. Mhm. Und ich bin so sehr auf ihrer Seite, dass man, ich fühle das förmlich. Mhm. Und sie wurde zugeballert, erstens, was sie sich traut, sich da eine Meinung zu bilden. Mhm. Jeder könnte machen, wie er wollte. Das hat sie gar nicht in Frage gestellt.
Ja.
Jeder, und man müsste doch so viele Fotos machen, weil man ja eine Auswahl bräuchte. Und da dachte ich mir, nee, wenn du fotografieren kannst, dann machst du das Foto genau in dem Moment, wo du machen willst, und dann passt das auch.
Außer letztes Wochenende.
Letztes Wochenende, das habe ich ja.
Der Vogel.
Ja. Das war wiederum ein technisches Problem. Stimmt. Auf dem Display war der Vogel drauf.
Ja.
Wir haben letzte Woche nämlich beide Spatzen versucht zu fotografieren. Anja hat den Futterkrümel hingehalten, die Eiswaffe. Und ich habe mit dem Handy versucht, eine völlige irrige Annahme meinerseits, habe versucht, mit dem Handy ein geiles Foto hinzubekommen. Was bei allem funktioniert, nur nicht bei Sachen, wo wirklich auf Technik ankommt. Und habe dann fotografiert. Und dann habe ich auf dem Display noch gesehen, wie ich das geilste Foto meines Lebens geschossen hatte, als nämlich der Spatz mit ausgebreitetem Gefieder auf Anjas Finger gelandet ist, um sich diesen Eiswaffelkrümel zu ziehen. Und die Kamera hat aber gespeichert, den Moment, wo der Vogel weg war.
Fantastisch, ey.
Jetzt habe ich da noch Anjas Finger auf dem Auge. Das ist Enttäuschung.
Aber hallo.
Ne, das ist Enttäuschung. Aber wir sind es ja gewohnt. Ne? Wir leben ja seit Jahren in diesem Resterhaufen von Staat, der noch da ist. So. Wir sind ja tagtäglich, wöchentlich Enttäuschung gewohnt. Ich sage bloß, die neuesten Offenbarungen über Lauterbachs Corona-Politik, auch ganz interessant zu lesen. Aber ich möchte mich da nicht weiter ausarbeiten. Zurück zu der jungen Fotografin mit Einzel- oder Dauerfeuer. Einzelfeuer heißt halt, wir überlegen, wann wir fotografieren und machen möglichst wenig Aufnahmen. Dauerfeuer heißt in der Fotografen-Umgangssprache, wir verballern die SD-Karten, bis sie voll sind. Ne? 512 GB, da ist doch Platz, lass jucken. Ne?
Eine Hochzeit, 512 GB voll.
Ja, wenn das mal
reicht. Und dann noch die Ersatzkarte in der Hosentasche, du.
Richtig, wir wechseln die Karten übrigens immer durch. Ne? Habe ich dir wahrscheinlich auch schon mal erzählt.
Ja.
Ich
immer noch die Frage, wer guckt sich diesen Scheiß dann hinterher an?
Das ist die große Frage, die sie stellt, weil aus den Rohfotos, die ich da mache, muss ich ja hinterher noch irgendein Produkt schaffen.
Ja, die wollen ja ihr Hochzeitsfotoalbum und... Ne? Man muss ja eine Auswahl haben.
Das finde ich auch eine völlig schöne Idee.
Ja, natürlich, ne? Na klar. Aber du willst ja nicht da fünfmal Tante Erna hintereinander drin haben, sondern du willst die schönsten Momente deiner Hochzeit da drin haben.
Ich kaufe nicht 2500 Fotos in die Garten.
Nee. Und ganz ehrlich, also ich habe es ja schon erlebt, ne? Bei unserer Freundin.
Wir haben eine Freundin.
deren Brautstrauß ich gefangen habe.
Ach ja.
Und da war ja auch, da hat sie dann mir die Fotos mal zugeschickt gehabt, also den Link der Fotografin, die eine Vorauswahl geschickt hatte. Weil dann machen sich, ja, dann machen sich die Damen und Herren das nämlich auch gerne mal leicht und lassen das einfach das Hochzeitspärchen aussuchen. Und ich denke, ja Leute, wenn ich jetzt aber eine Datei geschickt bekomme vom Fotografen, wo dann irgendwie 800 Fotos drin sind.
Da rastet der Kunde aus.
Ah, brauchst du nicht. Komm, hör auf. Also,
brauchst du nicht.
Die hat sich da durchgewühlt.
Also man kann mich ja dafür hassen, aber ich fotografiere ja keine Hochzeiten mehr. Aber bei 300 bis 400 Fotos ist bei mir über den ganzen Tag verteilt, ja, dann auch Feierabend. Und ich weigere mich dagegen, die absolut abgedrehten verwandten Besäufnisorgien am Abend zu fotografieren. Das mache ich nicht mehr.
Oh, und der geilste Fotograf bei der Hochzeit meiner Schwester, der 1,5 Stunden zu spät kam, die Zeremonie verpasste.
Genau, in Bermuda-Shorts und Socken.
In Bermuda-Shorts. Und dann noch halb professionell an einem See auf einem Steg Fotos machte, wo hinter uns ein Haufen halbnackter Leute waren, weil die natürlich im Sommer am Wasser waren. Das war der geilste. Der Typ war Knaller.
Ja. Deswegen, ich habe ja bei Hochzeitsfotos, habe ich ja auch schon, gerade wenn die Hochzeit etwas stressiger war, habe ich dann gerne mal zu dem Brautpaar gesagt, kommt, lass uns hier mal ein bisschen die wirklichen Albumfotos oder die Fotos, die Omi sich dann im Rahmen auf das Nachtbett stellt, hier auf
den
Schrank da stellt hier. Die machen wir einen Tag später. Hm. Oder 2 Tage später oder 3 Tage später.
Wenn alle mal ein bisschen entspannt sind.
Genau, wieder, saut oder? Euch die Klamotten nicht so ein oder kauft einfach ein zweites Brautkleid, kostet ein bisschen
Scheiß. Ja, aber dann machen Frisur, wir die Fotos nochmal. Die Frisur ist das Problem.
Dann machen wir die Fotos nochmal. Ne?
Die Frisur ist das Problem.
Genau, die Frisur ist das Problem. Das ist meistens nämlich das Problem. Wenn das nicht funktioniert, dann muss man, und das ist auch ganz wichtig bei Hochzeitsfotografie, du musst das Paar wie der Wildjäger, ne, das Jagdgut, also das jagdbare Wild, musst du von der Herde trennen.
Ja, definitiv.
Das ist beim Fotografieren auch ganz wichtig. Du musst das Brautpaar von der Herde trennen, weil ansonsten, wenn du versuchst, Fotos mit Publikum zu machen, hast du immer Onkel Bernd oder Tante Uschi, die auch fotografieren, die dich dann mit ihrem Smartphone mit der Klapphülle
wegboxen,
weil die nämlich genau in die Position wollen, in der du gerade fotografierst.
Mhm.
Deswegen, also wie gesagt, man darf bei mir Hochzeitsfotos gerne anfragen, muss sich aber sicher sein, dass ich da ganz gerne hart auswähle. So leid mir das auch für die meisten Hochzeitspaare.
Und wahrscheinlich auch Fotografieverbot für Verwandten in deiner näheren, sagen wir mal, in 2 Meter Umgebung, sagst.
Also die letzte Hochzeit, die ich fotografiert habe, bei einer meiner besten Freunde und seiner Ehegattin, da hat mein bester Freund, also einer meiner besten Freunde, nicht mein bester Freund, sondern einer meiner besten Freunde, ne, den ich so sehr schätze, wie alle meine anderen besten Freunde auch, da habe ja nur noch 2 davon, außer ihm, die ich dann, hoffe ich jedenfalls, vielleicht sind es auch noch 3, man weiß es nicht. Ich möchte jetzt nicht das Freundethema aufmachen. Aber jedenfalls bei ihm, er war so nett und hat wirklich vor der Zeremonie lauthals allen Gästen nahegelegt, sie mögen ihr Telefon, ihr Smartphone runden lassen, weglassen, in der Tasche lassen und nicht rausholen, weil ich ja da sei, um Fotos zu machen.
Ja.
Und da muss ich sagen, du fand ich nett von der Jungen.
Ja.
Na, dafür mag ich ihn auch.
Genieß doch einfach mal den Abend, wir haben Fotografen da. Alle wird festgehalten, kann nichts passieren.
Deswegen darf der seine Drucksachen auch immer zu spät bestellen.
Ja. Das ist unglaublich.
Ah, wir mögen ihn.
Ah, ich habe was vergessen, ich bräuchte das eigentlich schon vorgestern. Kannst du mal eben schnell.
Bei ihm ist das immer so, es kommt immer, ich brauche ABC oder XYZ und darunter steht, aber nicht vergessen. Aber nicht vergessen heißt nicht, dass ich es vergessen
habe. Ich habe es schon vergessen.
Das ist der Code für ich habe es schon vergessen und bräuchte es eigentlich schon gestern. So.
Ich habe jetzt festgestellt, dass ich gar nichts mehr da habe und
ich liebe meine Kunden. Heute rief mich der Kunde an und sagte zu mir, du sage mal, unsere Jahresparty ist ja am 7. September. Wir brauchen noch T-Shirts, Plakate, Flyer, Aufkleber, alles, was wir eigentlich immer brauchen. Und für die Weihnachtsfeier brauchen wir auch gleich noch Plakate, damit wir die gleich aufhängen können.
Aber das geht ja diesmal noch. Das ist ja noch okay.
Das geht noch? Wir haben heute den 10. was soll daran gehen?
Das geht noch schlimmer, wenn es der 5.9. gewesen wäre.
Gott sei Dank ist mein erster Termin am Montag früh um 9 im Weinladen in Wolgast. Mhm. Ich hatte zwar gesagt, wenn ich komme, möchte ich nur Kaffee haben, aber da stehen die Regale ja Gott sei Dank voll.
Fahr doch mit dem Zug hin.
Ich fahre von La Sahn mit dem Zug.
Na, den Bus. Der Bus fährt.
Ja, zweimal am Tag.
Der Schülerverkehr. Was ja viele auf Insel Usedom gar nicht wissen. Wir haben ja gar keinen öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben den Schülerverkehr auf vielen Dörfern. Der fährt nämlich morgens die Schüler weg und bringt sie nachmittags wieder.
Genau.
Und darauf hinaus fährt er nichts.
Genau. Und bei mir, also im Hinterland hinter der Insel Usedom, also im schönen Teil, ne? Ich habe diese Woche sehr schöne Stories gemacht im Hafen.
Absolut.
Ja, und habe auf die Insel Usedom gezeigt.
Da drüben, ja? Wo es hakt.
Da drüben. Übrigens, ich weiß jetzt, was ich auf mein Lassana Fahrradrundtour-Shirt draufschreibe.
Darfst du jetzt noch nicht verraten, muss einen Satz beenden.
Ja. Welchen?
Ja, genau.
Welchen Satz soll ich einfach?
Schatz, irgendwas mit Lassan und hübsch und keine Ahnung. Du hast darüber gezeigt mit dem Bus, keine Ahnung, was du sagen wolltest.
In Lassan fährt nämlich in den Sommerferien, wenn es Schulferien sind, gar kein Bus. Weil der fährt kein Schülerverkehr.
Weil es der Schülerverkehr ist.
Genau.
Es ist kein Personennahverkehr, es ist der Schülerverkehr.
Genau, sieht aus.
Und zwar haargenau, es ist kein Scherz von mir oder irgendwie Blasphemie oder so. Nein, es ist der Schülerverkehr. Denn in den Sommerferien fährt er nicht. Das heißt für mich, es ist der Schülerverkehr.
Und nichts Personennahverkehr. Aber unsere geschätzte Landesmutter, Frau Schwesig, möchte mit ihrem Top-Team in Schwerin, im Weltkulturerbe, möchte sie jetzt landesweit den Rufbus ausbauen.
Na, Wahnsinn.
Der Haken an der Sache wird sein, sie wird nicht mehr lange genug an Regierungsmacht sein, um sie umzusetzen. Aber das ist jetzt kein Thema, was ich jetzt auch machen möchte.
Müssen wir für uns vielleicht lokalpolitisch etwas mehr engagieren, aber wir haben keine Chance, so einen Rufbus organisieren, oder?
Nein. Wird nicht passieren.
Ist jetzt für mich einfach nur so eine Frage in den Raum gestellt. Kann der Bürger an sich so eine Initiative in die Tat umsetzen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Leute, wenn ihr es wisst.
Kann man mich jetzt auch wieder für strafen? Ich müsste mich doch für Frieden engagieren und müsste mich doch hier einbringen. Nein, muss ich nicht.
Was hat denn der Personennahverkehr mit dem Frieden zu tun?
Ja,
das ist jetzt einfach für mich die Frage von...
Der Brückenschlag gerade.
Kann man sich da so weit... gemeindisch, tolles Wort, engagieren?
Kann man, muss man aber nicht. Was ich jetzt wirklich bloß bei diesem Fotografie-Post auf Thread wirklich interessant fand, ist, dass es eine unglaubliche Energie zu geben scheint, die dazu führt, dass sich hunderte und aberhunderte Leute dazu berufen fühlen, in einer wirklich asozialen Art und Weise ihre völlig unwichtige Meinung zum Besten zu geben. Ja.
Das ist das, was wir...
Weil es wurden ja Romane geschrieben, wo es gereicht hätte zu sagen, ja, ich mache lieber mehr Fotos, dann habe ich eine bessere Auswahl, aber kann den der machen will. Ja. Der Nächste sagt, nö, du hast recht, ich habe ja auch noch mit Film fotografiert, ich mache halt weniger Fotos. Finde ich in Ordnung, komme ich mit super zurecht, meine Kunden auch, wo ist das Problem? An der Stelle kann es aufhören. Aber da gleich so den Fass aufzumachen, was daran erinnert, als würdest du über Kinder, Hundeerziehung oder deren Ernährung sprechen.
Wollte gerade sagen, oder Ernährung.
Was ja auch so eine absolute Power-Themen sind.
Das ist die tödliche Triage, wenn du über die drei Sachen redest, kannst du sicher sein, die Kommentarspalte ist voller Hasskommentare oder Shitstorm-Potenzial oder whatever.
Das ist der Moment. Deswegen nehme ich den Titel der heutigen Folge Promo-Schnaps und Missionierung, weil du immer das Gefühl hast, dass bei gewissen Themen die Leute sich selber dazu aufschwingen, andere zu missionieren.
Ja.
Wo du mal denkst,
weil sie keine andere Meinung aushalten können.
Ja.
Weil inzwischen so viele verlernt haben, eine konträre Meinung aushalten zu können. Ich muss doch nicht jedem seine Meinung aufzwingen. Ich muss nicht jedem meine Meinung aufzwingen.
Ja.
Also, ganz ehrlich, diese Woche hatte ich eine sehr interessante Unterhaltung und wir waren wirklich sehr, sehr konträrer Meinung. Und das Schöne daran ist, wir beide können uns aufschüsseln und uns gegenseitig irgendwelche Sachen an den Kopf werfen. Also nett. Wir reden wirklich nett miteinander. Wir diskutieren. Also wirklich in dem Wortsinne, wir diskutieren miteinander. Möchtest du jetzt sagen, dass du einen Korken im Auge hast? Du hast mich gerade an irgendeinen James Bond Bösewicht erinnert.
Ja, Mr. Kork.
Ja.
Dr. Kork.
Ja. Jedenfalls, das Schöne daran ist aber, dass weder der Part mir gegenüber noch wir gegeneinander hatten nicht das Gefühl, dass wir den anderen missionieren müssen. Wir haben unsere gegenseitigen Sichtpunkte, unsere Ansichten geteilt und haben dann miteinander diskutiert, wieso, weshalb, warum, bla bla bla. Und es war einfach eine sehr angenehme Diskussion. Und die war wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, lebhaft. Mhm. Aber wie, weder hassen wir uns jetzt so, noch haben wir das Gefühl, den anderen irgendwie von der einen Seite des anderen überzeugen zu müssen oder dem anderen nicht seine Meinung lassen zu dürfen. Es ist schon interessant, dass das im kleinen Rahmen findet man tatsächlich nur Leute, die das A, aushalten können und B, ihre eigene starke Meinung auch kundtun können. Mhm. Aber ohne dich überzeugen zu müssen, ohne dich missionieren zu wollen, weil es auch immer sehr unangenehm, wenn du von dem Gegenüber ständig das Gefühl gespiegelt bekommst, von wegen, deine Meinung ist nicht in Ordnung, du musst meiner Meinung sein. Und genauso kann ich mir aber die Meinung anhören und zuhören und wirklich zuhören, ohne ihm ins Wort zu fallen, ohne ihm ständig irgendwie zu sagen, das ist kacke, das ist scheiße, das ist irgendwas. Ich finde das sehr schön.
Das ist es.
Ich mag diese Gespräche sehr gerne. Mhm. Und witzigerweise, das ist so selten geworden.
Ja, das stimmt, das ist relativ selten geworden.
Und in Kommentarspalten schon mal gar nicht. Entweder ist es voller Trolle oder voller Missionare oder aber vor irgendwelchen, wie soll ich es nennen, religiösen Eiferern, die so extremistisch unterwegs sind, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Es gibt keine Grautöne mehr.
Genau.
Ich, nee, ehrlich.
Und womit ich den heutigen Podcast beenden möchte, ist so ein Ding, was mir auch jede Woche aufs Neue auffällt, wenn es so Menschen gibt, deren ganze, wie soll ich sagen, die Publikationsmotivation, also das alles, was sie so in die Öffentlichkeit geben wollen, aus Motivationssprüchen besteht. Ja? Also mein absoluter Lieblingsmotivationsspruch heute, diese Woche war, ich habe den ganz leicht abgewandelt, weil ich den nur noch aus dem Gehirn, also meinem Erinnerung wiedergeben musste. Ne, was dich in diesem Jahr fistet, macht dich im nächsten Jahr stärker. Da stand nicht fistet, aber es war so gemeint.
Ja.
Ne? Da fragt man sich bitte, was für Pillen musst du nehmen, A, damit dir sowas einfällt?
Mindset-Grundkurs?
Ja, das sind ja auch so Gehirnwäscher, die da unterwegs sind.
Natürlich, ja.
Ne? Und wo musst du emotional angekommen sein, wenn du so eine Sachen ständig
wiedergibst? Ich habe auch einige Leute in meinem Feed gehabt, die sind nicht mehr da, weil ich sie irgendwann entfernt habe, weil echt nervig war, dass du irgendwann immer diese... Die Leute, die hinter deinem Rücken reden, sind genau da, wo sie hingehören. Hinter deinem Rücken.
Genau, mit einem langen Messer in der Hand und warten darauf, dich pieksen zu können.
Was soll sowas?
Genau.
Also du hast das Gefühl, die haben so einen bescheuerten Tischkalender zu Hause. 365 motivierende Sprüche für den Tag. Und jeden Tag wird der Spruch gepostet. Und du denkst so, wenn ihr wenigstens an das glauben würdet, was ihr da postet. Aber es ist ja nicht so.
Doch,
weil,
doch.
Nein, keinem Menschen scheint ständig die Sonne aus dem Arsch. Und ich sage es wirklich genauso hart, wie es ist, dass er sich jeden Tag den Dalai Lama ins Gedächtnis ruft und sagt so, wenn dich jemand ins Gesicht schlägt, halte die andere Backe hin.
Das war aber der blinde Meister Po, den
du mal zitiert hast. Völlig egal, wer, wie, wo. Aber ganz ehrlich.
Der blinde Meister Po.
Wenn du diesen Radiergummi aus meiner Hand schnappen kannst, bist du bereit, in den Ring zu treten.
Der blinde Meister Po.
Nein, ehrlich jetzt so. Ich kann das wirklich nicht mehr ertragen. Dieses, ich möchte es jetzt auch nicht mal Toxic Positivity nennen, weil das ist es nicht. Es ist einfach nur sinnlose Geschwafelposten mit irgendwelchen sinnlosen Krimskrams, wo du immer nur denkst so, der Spruch kam jetzt, da weißt du wieder genau, was abgelaufen ist. Ich weiß ja nicht, was Sache ist, aber wenn jetzt wieder mal jemand über dich redet, weißt du, dass du diesen Menschen aus deinem Leben verbannen kannst, weil es hat keinen Sinn, bla 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 bla. Nee, also Shakespeare konnte es schöner sagen.
Ja, der hat aber auch gesoffen, glaube ich.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die diesen komischen Kalenderspruch zusammengezimmert haben, entweder bekifft oder besoffen waren. Oder weiß ich nicht, was von beiden.
Oder beides gleichzeitig.
Das kann auch sein.
Ne?
Das erhöht die Intensität des Schwachsinns zwischen den Zeilen.
Upper und Downer, sagt das.
Ja, jetzt. Genau. Upper und Downer.
So, wir beenden diesen Podcast für diese Woche. Ich habe gar nicht gesagt, dass der für KW 32 aus 24
ist. Stimmt. Mit einem fantastischen polnischen Wein, mit nordöstlich von Krakau.
Genau.
Was denn? War richtig.
Nein, ich muss mich zurückhalten im Podcast. Ich darf nicht Sachen sagen, die mir bei nordöstlich von Krakau einfallen. Ne? Krakauer zum Beispiel. So. Da müssen wir übrigens nochmal hin, nach Krakau und nach Wrocław.
Weißt du, was witzig ist? Wir bräuchten so viel Freizeit für all die Reiseziele, die wir auf der Liste haben, dass ich gar nicht wüsste, wann wir die
überhaupt... Weil die Städte sind wirklich super schön. Warschau, super schön. Der Osten ist völlig unterbewertet. Ne? Wohn der schön.
Auch da hatte ich diese Woche wieder so ein Thema drum gehabt, dass über bestimmte Regionen einfach nicht berichtet wird. Die sind gar nicht vorhanden. Die sind einfach in der Berichterstattung. Die finden gar nicht statt. Weil die einfach nicht aus der richtigen Region stammen oder weil einfach nicht die richtigen Leute da wohnen oder weil einfach nicht die richtige Ethnik da wohnt, was auch immer das ist.
Ja, das kommt mir immer in den Sinn, wenn ich schlechte spanische Nektarinen oder Pfirsiche esse. Dann fällt mir immer ein, dass ich früher zu DDR-Zeiten Pfirsiche aus Bulgarien gegessen habe, wo ich heute noch...
Dich niederknien wollen würdest.
Ja. Es war also wirklich, also bulgarische Pfirsiche... So groß, dass sie nicht in meine kleinen Kinderhände passen. In einer gelben Farbe mit so roten...
Fäden durchzogen.
Nee, so mit roten... So als hättest du ihn Rouge aufgetragen. So.
Ja, so, der Pfirsichhaut ist so ein bisschen angeruscht.
Ja, gelbe. Und dann hast du sie aufgeschnitten und dann haben sie sich fast wie von alleine vom Stein.
Und der Geruch ist unglaublich, oder? Ne? Also heute, von einem reifen Pfirsich-Nektarine oder irgendwas, das hat einen völlig anderen Geruch.
Und heute musst du Obst aus Spanien essen, was den Wort nicht.
Ich bin immer noch neidisch, dass mein lieber Freund Mangos am Baum hat. Und
Scheiße, ich bin der lieber Freund. Und ich habe keine Mangos am Baum.
Was soll ich sagen? Alle anderen sind Bekannte. Ich habe auch Freunde, die nicht in einem partnerschaftlichen Verhältnis.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du mir diesen Ball heute noch zuspielst, aber ich musste ihn aufnehmen und zurückwerfen. Es tut mir leid für dich, du warst unvorsichtig.
Das ist nur, dass unsere Sprache da etwas unpräzise ist. Im Französischen wäre das nicht passiert.
Richtig.
Trotzdem Mon copain und mon ami sind zwei verschiedene Worte und definieren sehr genau, was gemeint ist.
Deswegen hätte ich gerne bulgarische Pfirsiche. Und ungarische Paprika.
Aber witzig, dass du im Supermarkt wirklich keinen aus der Ecke bekommst. Also gar nicht.
Jetzt wird es interessant und jetzt machen wir das Thema nochmal auf. Wo ist das Ding? Bulgarien ist ein armes Land in der Europäischen Union. Es gehört zu uns, gehört zu Europa. Und wir leben in einem protektionierten System, wo nämlich aus dem Westen uns Produkte reingeschwemmt werden und sich darüber beschwert wird,
dass... Warum haben wir nur spanische Produkte im Supermarkt? Also warum haben wir nicht ein einziges...
Geht ja nicht gegen Spanien, aber das geht um das Prinzip. Warum ist Osteuropa
so unterrepräsentiert,
mit Füßen getreten?
Ja.
Es wird die Osterweiterung Europas, und jetzt raste ich aus, die Osterweiterung von Europa fand ja nur statt, damit die Osteuropäer den westeuropäischen Blödsinn zu kaufen kriegen. Ansonsten wurde da ja nicht auf... Dann ist die Frage, warum bekommen wir keine osteuropäischen Agrargüter hier zu kaufen? Der Spanier beschwert sich von morgens bis abends, dass er kein Wasser hat und vertrocknet. Aber wir importieren immer nur Obst aus den Gebieten, wo sie uns die Ohren volljammern, dass sie kein Wasser haben.
Ja.
Wo sie sich aber über... Ich möchte jetzt nicht öffentlich werden bei der ganzen Geschichte. Da habe ich nicht genug Ahnung von. Das ist ja auch das Problem. Ich habe ja auch nicht genug Ahnung davon. Aber das ist das, was mir halt präsent wird. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Agrarprodukte aus Osteuropa qualitativ beschaffen waren. Und warum ist der Lebensmittelmarkt, der Agrarmarkt dermaßen protektioniert, dass wir den osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU nicht die Chance geben, sich auf unserem Markt zu beteiligen. Wo ist das Problem? Mich wundert überhaupt nicht, dass die polnischen Bauern auf die Barrikaden gehen, weil man ihnen die Produkte nicht abkauft. Mich wundert überhaupt nicht, warum auf einmal unsere osteuropäischen EU-Länder auf einmal auf die Idee kommen, sich wieder nach Osten zu orientieren. Wo werden sie ihre Produkte denn im Endeffekt los? Nicht bei uns.
Wollte ich gerade sagen. Es ist ja nun, Georgien gehört jetzt nicht zur EU, aber auch da ist der russische Markt der relevant ist.
Ja, na klar. Weil wir uns hier angeblich gar nicht...
Moldawien, der russische Markt ist da definitiv der relevant ist.
Genau sieht's aus. Und bevor ich mich jetzt hier richtig ausraste und hier Fragen stelle, beende ich jetzt den Podcast hier mal an dieser Stelle, weil das ist jetzt hier noch... Ihr könnt selber drüber nachdenken, wo die Probleme liegen. Ne? Es ist kein Wunder, dass Leute wie Orban in Ungarn an der Macht sind, weil die Leute einfach die Schnauze voll haben, weil denen das da genauso geht. Warum können denn die Ungarn ihren Paprika und ihre ganzen tollen Produkte, die die haben, und die haben wirklich super Produkte, schon immer gehabt, super Produkte, warum findet man die hier nicht in den normalen, im normalen Handel?
Genau, da musst du schon echt in Spezialläden gehen, dass du sowas mal kriegst.
Ne? Und das geht mit Wein weiter. Ich hätte nicht gewusst, dass es polnischen Wein gibt. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nur durch mein Spezialinteresse, dass halt Moldau, Wein aus Moldau und so weiter und so fort. Das weiß ich halt alles. Aber es war ja eine Offenbarung. Ich meine, wie tolles Zeug ist das? Wie gerne würde man sich ich würde mich da gerne eingehen damit beschäftigen.
Jens verteckt den Wein sowieso und er stellt ihn ja auch nochmal in dem Text vor oder so. Aber der Wein ist richtig, richtig gut. Also wie gesagt, qualitativ richtig klasse, geschmacklich absolut erste Sahne. Also selten so einen guten Wein getrunken. Ich weiß jetzt nicht natürlich, was unsere liebe Freundin dafür bezahlt hat. Es ist jetzt von diesem Wein gut gewesen, aber wir können uns mal einig sein, der ist jetzt aus dem polnischen Weingut, der wird jetzt nicht die Welt gekostet haben.
Weiß man nicht, polnischer Wein ist sauteuer. Ich habe schon mal, also ich habe schon mal nach osteuropäischen Wein geguckt. Die Preise sind nicht ohne.
Ich weiß es wirklich nicht, weil es ein Geschenk
war. Aber die Preise können auch nicht ohne sein.
Nein, weil natürlich.
Die kriegen nicht die Subventionen
aus der EU. Genau, die sind nicht subventioniert. Da sind wir nämlich bei dem Thema von: Warum sind denn so viele Weine aus diesen subventionierten Dingsbums so günstig? Weil sie halt eben zugebuttert werden. Das heißt, ihr bezahlt ja schon mal gar nicht den Preis für den Wein, sondern ihr bezahlt nur den Preis, der noch übrig ist, von dem, der schon bezahlt wurde.
Genau.
Und zwar von der Subvention.
Genau.
Aber jedenfalls, egal wie auch immer, es ist ein sehr kleines Weingut, diese Villa Sachow.
Sichow.
Selbst unsere liebe Polin wusste nicht, wie es ausgesprochen wird, weil es verschiedene Varianten des Sprechens gibt.
Weil es doch guter alter deutscher Name sein wird.
Wie auch immer, auf jeden Fall sind die sehr klein und die haben einen super Job gemacht. Der Wein ist total klasse. Und wie gesagt, ich weiß nicht, es war jetzt ein Geschenk. Kann auch sein, dass der echt teuer gewesen ist bei denen. Das ist, also qualitativ ist der wirklich aus allen Reihen raus. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Also guckt euch mal nach polnischen Wein um.
Und die Denkaufgabe für die geneigten Zuhörer und als Spezialanmerkung an die Stalker: Warum entwickelt sich Osteuropa immer weiter nach Richtung Osten? Hm. Weil wir aus dem Westen uns nicht um Osteuropa gekümmert haben.
Jo.
Und nicht kümmern. Und das ist das Problem. Das sind ganz.
Das ist diese Unternehmenswertschätzungskiste. Wenn du nämlich weißt, du bist dem anderen egal und du bist sowieso. Ob du da bist oder nicht, macht keinen Unterschied. Ja, dann guckst du, wo du einen Unterschied machen kannst.
Genau.
Und das sind nicht wir.
Und das ist das Problem dabei.
Ja.
Und darum ist dieses ganze Konstrukt EU von der Idee toll. Mhm. Ich liebe diesen europäischen Gedanken.
Geht mir auch so.
Ist total gut. Ich stehe da total drauf.
Ich wünschte, es hätte mehr von Gemeinschaft. Aber es hätte mehr von diesem Wir-Gedanken. Es hätte mehr von diesem: Wir können zusammen wirklich große Dinge schaffen. Und das tut es leider überhaupt nicht.
Genau. Und jetzt haue ich nochmal raus, womit ich jetzt einbrechlich auf die Füße trete. Das, was mit Osteuropa passiert, ist das Gleiche, was Anfang der 90er mit Ostdeutschland passiert ist. Mhm. Mehr sage ich dazu nicht. Mhm. Aber genauso sieht das aus, genauso fühlt es sich an. Es werden Leute gedeckelt, es werden Leute untergebuttert, es wird nur versucht rauszuziehen, was rauszuziehen geht, ohne wirklich eine Gemeinsamkeit zu entwickeln, eine gemeinsame Entwicklung zu durchlaufen. Wir müssen uns über gar nichts wundern. Wir müssen uns über nichts müssen wir uns hier wundern, weil das, was mit Osteuropa passiert, ist einfach nur eine Schande, meiner Meinung nach. Wir hätten alle Chancen gehabt seit 30 Jahren.
Mhm.
Ja? Ich sag mal, öffentliche Frage, die ich jetzt stelle: wo ist das große Projekt geblieben, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, dass man gesagt hat, man muss Rumänien mehr unterstützen, man muss in Rumänien Geld reinbuttern als Transitland für Güterzüge etc., man muss da Bahnlinien bauen, man muss Rumänien mehr fördern. Was ist daraus geworden nach 2 Jahren? Das waren alles nur Lippenbekenntnisse der ersten Monate. Da ist jetzt wieder totale Ruhe
eingekehrt. Du hörst nichts mehr.
Gar nichts mehr. Ne, und so weiter und so fort. Aber was wir können, ist uns darüber zu beschweren, dass die Chinesen Geld reinschmeißen, um die neue Seidenstraße zu bauen. Darüber können wir uns beschweren.
Das ist der Knaller,
aber selber sind wir nicht in der Lage, die Produkte aus dem Osteuropa zu importieren und bei uns zu verkaufen, um die Leute da unten zu unterstützen.
Du kannst doch dem Kind nicht verbieten, einen Kaugummi zu verkaufen, bloß weil du zu blöde selber bist, einen Kaugummi zu verkaufen. Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist für mich die Metapher schlechthin.
Ja.
Du stellst dich... Weißt du, du regst dich darüber auf, dass das Nachbarkind draußen am Zaun Limonade verkauft, weil es sich hingestellt hat, Limonade gemacht hat, die am Zaun verkauft, aber du nicht hingekriegt, das Marmelade zu machen.
Ja.
Naja, ganz ehrlich, du brauchst dich nicht aufregen, wenn dein Nachbarkind Marmelade verkauft und sich gut verkauft, weil die Leute nach Limonade fragen. Richtig. Wenn du nicht in der Lage bist, die Limonade zu machen, obwohl die Leute danach fragen, brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwer um die Ecke kommt und die Marmelade macht und verkauft.
Und deswegen beenden wir jetzt den Podcast für diese Woche. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt die Reste vom Sommer, wenn sie noch da sind.
Soll ja nächste Woche nochmal heiß werden.
Super. Bin ganz begeistert. Und macht euch eine schöne Zeit. Denkt über Osteuropa nach, denkt über die EU nach, denkt darüber nach, was richtig und falsch läuft und zieht eure Schlüsse daraus. Weil denken tut nicht weh und ist förderlich für alles. In dem Sinne, ciao, ich bin raus.
Hallali und Kolonaki.
Genau, gute Fahrt und reiche Beute. In dem Sinne, bis später, Leute. Tschüss, tschüss.